Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Wahnsinn, wie das Jahr verfliegt. Wir haben Mitte September. Die Natur bereitet sich peu à peu auf das Ende von Blüte und Wachstum vor, hin zum Rückzug. Aber wie gesagt, peu à peu. Und nichtsdestotrotz gibt's heute nochmal eine wunderschön blühende Heilpflanze, die ihr tatsächlich auch im September immer noch finden könnt. Den Augentrost. Der Augentrost hat nämlich nicht umsonst unter anderem auf den Volksnamen Herbstblümle. Am bekanntesten ist der Augentrost wahrscheinlich in oder aus der Homöopathie, Euphrasia, in diversen Potenzen und Tröpfchen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass viele der landläufig gebräuchlichen Eigennamen für den Augentrost einen Bezug zu den Augen herstellen. So zum Beispiel Augendank, Augenblümli, Augenklar oder, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, Wegleuchte. Bei anderen Volksnamen musste ich erst einmal recherchieren, wie diese Namen zustande kommen. Einer davon ist Wiesenwolf. Da ich aber so rein optisch gar nichts Wolfhaftes am Augentrost erkennen kann, musste es eine andere Erklärung dafür geben. Gibt es auch. Der Augentrost ist nämlich ein Halbschmarotzer. Heißt, seine Saugwurzeln entziehen den benachbarten Gräsern Mineralien und Nährstoffe. Und zwar nicht aus dem Boden, sondern direkt aus deren Wurzeln, wodurch diese dann in ihrem Wachstum gehemmt werden. Das ist der gleiche Grund, warum der Augentrost auch Milchdieb genannt wird. Denn durch den verminderten Wuchs der Gräser wird auch der Ertrag derselbigen für das Weidevieh gemindert. Für den botanischen Namen Euphrasia stand wohl, so ist es zumindest stellenweise beschrieben, auch eine griechische Nymphe, die Euphrosnye Patin. Sie ist eine der Chariden, die wiederum sogenannte Untergöttinnen und Dienerinnen der Hauptgötter waren und galten als Göttinnen der Anmut. Euphrosyne verkörperte dabei den Frohsinn und die Freude. Eine wirklich wundervolle Namensgeberin. Die heilenden Wirkungen des Augentrosts sind seit dem Mittelalter belegt und nachzulesen. Eine der ersten, die den Augentrost schriftlich festhielt, war Hildegard von Bingen. Ihr Grün ist nützlich, sodass der Mensch, der matt ist und dem die Vernunft entschwindet, das Kraut in Mus oder Suppen kochen soll. Wem die Augen schmerzen, der bringe die Blume zum Sieden und nach Ausdrücken des Wassers lege er sie warm auf seine Augen. Wie so oft legte Hildegard von Bingen auch beim Augentrost ihr Augenmerk nicht allein auf körperliche Beschwerden, sondern sah auch hier mehrere Ebenen des Wirkspektrums. Ihre nachfolgenden Kollegen der Kräuterheilkunde waren sich hinsichtlich der körperlichen Heilwirkung durch die Bank einig. Ob nun Hieronymus Bock, Leonard Fuchs, Matthiolus oder Nicolas Culpepper. Alle beschrieben die unterstützende Wirkung des Augentrosts bei Augenleiden. Die große Zeit des Augentrosts legte dann aber, wie bei so vielen Heilkräutern, erst einmal eine Pause ein und drohte vergessen zu werden. Erst als der Berliner Arzt Friedrich Wilhelm Kranichfeld begann, den Augentrost gegen kataralische Beschwerden, insbesondere der Augen zu empfehlen, schenkte man ihm wieder mehr Beachtung. Auch Paracelsus nutzte ihn vermehrt, sowohl bei Augenleiden, aber auch als magenstärkendes Mittel. Auch die Volksheilkunde anderer Länder machten ihn sich zu eigen. In Polen und Tschechien schätzte man seine Wirkung bei Kopfschmerzen und Schwindel und außerdem bei Insomnie, wobei ein großes Feld von Schlafstörungen gemeint ist. Die indische Augenheilkunde setzt den Augentrost dagegen bei Diabetes mellitus ein. Wir sind hier erst einmal, grob gesehen, ausschließlich bei körperlichen Leiden oder Erkrankungen. Wenn man sich aber den botanischen Namen Euphrasia ansieht, so bedeutet Euphrasia Frohsinn, womit wir flugs auf die seelische Ebene rutschen und ich hier direkt wieder an Hildegard von Bingen denken muss, die den Einsatz des Augentrostes für Menschen empfahl, die matt sind und denen die Vernunft entschwindet. Doch ich bleibe noch ein bisschen bei den körperlichen, medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten des Augentrosts. Die Inhaltsstoffe hier einzeln aufzuzählen, wäre wahrscheinlich endlangweilig. Deshalb erspare ich euch das. Es gibt jedoch zahlreiche Untersuchungen zu denselbigen und ihren Wirkweisen. Unterm Strich konnte dann aber belegt werden, dass diese Inhaltsstoffe antientzündlich, antibakteriell, leberschützend, antidiabetisch und zusammenziehend wirken. Das Hauptaugenmerk, schon fast ein Wortspiel, liegt aber tatsächlich auf Erkrankungen des Auges. Fertige, käuflich zu erwerbende Produkte wie Euphrasia Augentropfen sind meist ein Segen bei geröteten, gereizten und tränenden Augen, wie auch bei Bindehautentzündungen, egal ob allergisch, bakteriell oder durch Zugluft bedingt. Unterstützen kann man die Behandlung immer mit warmen Umschlägen bzw. hier Auflagen aus einem Augentrost-Absud, der innerlichen Einnahme von Tee oder Augentrostpulver. Und auch den lästigen und gern mal ziemlich schmerzhaften Gerstenkörnern kann damit zu Leibe gerückt werden. Zu Salbe verarbeitet soll der Augentrost übrigens auch bei Augenringen eine hilfreiche Unterstützung sein. Aber auch, wie kann es anders sein? Unsere emotionale und geistige Ebene kann ebenfalls vom Augentrost profitieren. So heißt es bei den Blütenessenzen, dass unser inneres Auge geschärft wird, die Erkenntnisfähigkeit, die für scharfes Sehen zwingend erforderlich ist, ebenso wie für die Einsichtsfähigkeit und, was ich besonders schön finde, sie tröstet bei Verlusten. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich, wenn ich vor einer Ansammlung Augentrost stehe und mich in den Blüten verliere, sofort verspüre. Trost. Der Anblick dieser wahnsinnig schönen Blüten verströmt etwas Tröstendes, etwas Beschützendes, aber auch etwas Einladendes. Und allein schon die Blüte lädt einfach ein, genauer hinzusehen. Da verwundert es nicht wirklich, dass der Augentrost in der Räucherwelt gern genommen wird, um die Hellsichtigkeit zu fördern, aber auch um Themen zu klären. Versteht sich irgendwie fast von selbst. Themen klären funktioniert nun mal nur, wenn man genauer, meist ganz genau hinsieht. Und welche Pflanze wäre hierfür geeigneter? Im Volksmund werden die Augen als Fenster der Seele bezeichnet. Und jetzt mal ganz ganzheitlich gedacht. Ein Grund mehr, sich mit dem Augentrost auseinanderzusetzen. Der Blick zur Seele und der Blick hinaus sollte so wenig wie möglich getrübt sein. Die Kraft des Augentrostes für das Öffnen der geistigen Prinzipien und das Vermitteln von Euphrasia, also Frohsinn, kann der Weg zu Licht und damit zu Leuchten sein. Strahlende Augen benötigen beide Seiten, die innere und die äußere. Ich merke gerade, wie sehr mich das Bild des Augentrostes so gefangen nimmt. Dass der Augentrost zum Philosophieren anregt, war mir eigentlich neu. Doch genug des Philosophierens und für diese Episode auch genug vom Augenblümli. Wenn ihr sie das nächste Mal in der Natur entdeckt, dann bleibt ruhig einmal stehen und seht sie euch genauer an. Vielleicht steckt ihre Ausstrahlung euch genauso an wie mich und ihr habt eine gute Zeit mit ihr. Für die erstmal nächsten 2 Wochen wünsche ich euch eine gute Zeit. Eine Zeit voller Frohsinn, Freude, Weitsicht, Hellsicht und strahlender Augen. Und wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.